palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen und ciao a tutti an alle, wo auch immer und wann auch immer ihr das hört. Hier ist die neue Folge Serie Amore. Gesponsert von, nee, wird nicht gesponsert, aber ansonsten könnte ich jetzt ein paar Pharmaunternehmen aufzählen, die mich durch den Tag gebracht haben. Ich hoffe, die Stimme hält bis zum Ende der Aufnahme. Mario Soike hat heute Morgen oder heute Mittag, war es, glaube ich, eine Sprachnachricht von mir bekommen. Die klang noch nicht ganz so gut, aber sag doch mal selber, wie geht's dir, Marius? Moin.
Moin und schönes neues Jahr.
Oh, richtig.
Liebe Community, das war ja, also am 6. darf man es noch sagen, glaube ich, so ganz offiziell. Ja. Ich bin ein bisschen müde. Okay. Eine befreundete Band von mir hat gestern ihre Release-Party gefeiert und ja, entsprechend kurz war die Nacht. So, aber wir geben alles.
Ja, also immer leicht angeschlagen und Müdigkeit ist eine Konstante hier in diesem Podcast, würde ich sagen.
Genau.
Aber Musik ist tatsächlich auch ein gutes Stichwort, denn wir sind mal wieder nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Christian ist da und es ist aber nicht Christian Bernhard. Ich habe schon überlegt, ob der Name Christian sozusagen mit Einstellungsprofil ist, wenn wir eine Bewerbung rausgeben würden. Aber es ist in diesem Fall Christian, jetzt habe ich mir den Nachnamen nicht aufgeschrieben. Aber den findet ihr auf jeden Fall unter Redface Project bei Instagram und ich habe es angesprochen, Musik ist auch ein Thema für ihn, aber sage ich doch erstmal ciao und sag doch mal selber, wer bist du, was machst du und warum Calcio?
Ja, ciao, hallo Mario, hallo Marius. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich mit dabei sein darf. Ich bin jetzt seit 2 Jahren, denke ich, begeisterter Hörer eures Podcasts und ja, du hast schon gesagt, also ich bin Musiker unter dem Pseudonym Redface Project unterwegs, wohne hier tief im Osten an der Landesgrenze Sachsen-Thüringen und ja, warum Calcio? Das ging eigentlich so in den 90ern so ein bisschen los, wo die ersten deutschen Legionäre da rüber gewandert sind. Ich habe auch mal extra gerade meinen Jürgen Klinsmann-T-Shirt rausgeholt, das Trikot in der Mailand. Das war damals das erste, was meine Schwester aus dem Italienurlaub mitgebracht hat. Und so bin ich da ein bisschen reingerutscht. Und dann war das ja auch so die Kinder- und Jugendzeit, FIFA spielen und so weiter. Und dann habe ich es ein bisschen verloren in der Zwischenzeit. Und dann bin ich irgendwann so 2019 wieder reingerutscht. War die Geburt von meiner kleinen Tochter und da war abends das Supercoppa-Finale zwischen Juve und Lazio und das habe ich mir dann noch, während die Mädels im Krankenhaus schön geschlafen haben, war ich mit dabei und habe mir das auf dem Handy so reingezogen und da war die alte Liebe wieder entflammt, sag ich mal so, und seitdem, danach war ja die Corona-Zeit auch, habe ich das wieder für mich entdeckt. Und bin seitdem voll dabei und verfolge das sehr intensiv und ja, bin sehr begeisterter Anhänger der ganzen Liga. Also auch insgesamt, also nicht nur den Lazio-Schwerpunkt, den wir heute gesetzt haben, sondern insgesamt finde ich, ist es im Vergleich zur Bundesliga aktuell sehr, sehr ausgeglichen, sehr, sehr spannend oben und unten und das macht auf jeden Fall Spaß, das zu verfolgen.
Das ist ja Musik in unseren Ohren. Das ist,
absolut, absolut.
Aber ganz kurz, weil du gesagt hast, Musiker, wo kann man dich hören, wie kann man dich verfolgen, was machst du da so?
Ja, ich bin unter dem Namen Redface Project, hat man ja schon gesagt. Ich schreibe eigene Songs, ich habe 5 veröffentlichte Alben, auf allen Streaming-Plattformen könnt ihr das hören. Auf YouTube gibt es ein paar Videos, ja, auf meiner Internetseite redfaceproject.de, da gibt es meine Konzerte, bin mittlerweile ja, fast deutschlandweit unterwegs, aber natürlich hauptsächlich hier in der Region Sachsen, Thüringen, Bayern so. Das ist so mein Einzugsgebiet. Im Sommer auch öfters mal an der Ostsee unterwegs, so kleine Strandkonzerte. Und da ist es immer schön, wenn ich hochfahre, höre ich immer eure Sommerfolgen, die Saisonvorschau. Das ist auf jeden Fall, da kann man schon mal 2 Stunden im Auto totschlagen. Und das ist auf jeden Fall gute Unterhaltung. Und das hat mich die letzten 2 Jahre gut darauf gebracht.
Sehr schön. Wie groß war der Reflex nach dem Derby, weil du hast ja schon angesprochen, die ZuhörerInnen, die letzten Folgen gut zugehört haben, wissen ja schon, worauf das hinausläuft. Wie groß war der Reflex zu sagen, so je nach dem Spiel, kein Bock?
ganz kurz, aber ich hatte es so im Gefühl gehabt. Also ich habe gestern, meine Partnerin hat die Kinder gestern ins Bett gebracht und ich habe gesagt, wenn es zur Halbzeit 2-0 steht, dann schalt mal ab. Das ist natürlich dann tatsächlich so kommt. Im Endeffekt muss man so nehmen, wie es kommt. Und bis jetzt ist ja die Saison ganz gut gelaufen. Und ja, trotzdem schön dabei zu sein, ist natürlich immer schöner, wenn man mit einem Sieg reinkommen kann. Aber ja, man muss auch verlieren können.
So ist es. Tatsächlich schön. Ja, dann sprechen wir nachher noch ganz ausführlich über die Laziali und auch über das Derby. Du hast gerade auch schon sozusagen die Wiedergeburt deines Fantums angesprochen bei der Supercoppa. Die soll auch kurz Thema sein. Wir müssen aber zur Transparenz sagen, dass wir jetzt uns circa 15 Minuten vor Anstoß befinden. Das bedeutet sozusagen wahrscheinlich 5 Minuten vor einer epischen Lasershow. Ich weiß nicht, wer die Halbfinals eventuell gesehen hat. Ich hatte mir das erste nur in den Highlights angeguckt und als ich dann sozusagen selbst das zweite live kommentieren durfte und es da losging im Stadion, da ist mir kurz der Mund offen stehen geblieben für circa 3 Minuten. Da muss ich auch sagen, das war, da habe ich mich gefühlt wie 16 in der Großraumdisco mit ekligen Getränken im Glas. So. Auf jeden Fall ist es aber tatsächlich ein Derby im Finale und mal gucken, wir können euch am Ende der Folge verraten, wie es da aktuell steht, dann bis dahin wisst ihr aber wie es ausgegangen ist, das ist jetzt aber ehrlicherweise nicht groß Thema für diese Folge, hat auch gar nichts mit dem Spielort zu tun, es passt jetzt einfach gar nicht so rein, der Vollständigkeit halber, das erste Halbfinale war ja Inter gegen Atalanta, Doppelpack von Dumfries, sind wir auch nicht alle Tage. Atalanta hat da lange gebraucht, ins Spiel reinzukommen. Ach, stimmt gar nicht. Ich habe nicht die Highlights gesehen, ich habe die zweite Halbzeit gesehen. Und die haben einen Anschlusstreffer vermeintlich erzielt, wo es dann ganz knapp abseits war. Und da gab es eine Phase, wo ich gedacht hätte, wenn Atalanta da das Tor, wenn das auch Bestand gehabt hätte, hätte Inter vielleicht nochmal angefangen, ein bisschen zu schwimmen. Ansonsten, aber...
Ich hatte da nur die Aufstellung gesehen, also die Startaufstellung. Und es sah mir so ein bisschen danach aus, als hätte Gasperini da mal durchgetauscht, ne?
Ja, komplett. Also er hatte dann irgendwie Lookman, De Ketelaere etc. alle nur von der Bank gebracht. Retegi ja leicht angeschlagen, gar nicht mit im Kader gewesen. Ja, wahrscheinlich da dann irgendwie, ach, ich kann es immer schwer einschätzen, wie wichtig für die Teams selber dann dieser Pokalwettbewerb ist. Beim zweiten Spiel hat das schon einiges mit denen gemacht, mit den Rossoneri, der Finaleinzug. Und das habe ich ein bisschen beobachtet, habe ich ja versprochen, dass ich ein paar Eindrücke hier mitbringe vom ersten Auftritt von Sergio Conceição an der Seitenlinie. Sonnemann hat nicht gespielt, der stand tatsächlich in der Startaufstellung, hat sich aber dann beim Warmmachen wohl ein bisschen verletzt saß dann 90 Minuten auf der Bank. Und die ersten 45 Minuten waren wirklich erschreckend schlecht von Milan. Also Juve macht das Tor in der 21. Yildiz war es, genau. Und nach dem Seitenwechsel hast du gesehen, dass bei Milan schon so ein Ruck durchs Team gegangen ist. Da Michi Hofmann, mit dem ich es gemacht habe, der hat das schon so interpretiert mit, das war jetzt die erste In-Match-Kabinenansprache vom neuen Trainer und positiv zu sehen aus Sicht Milans, dass da sich dann wirklich was getan hat. Dennoch hätte Juve da an der einen oder anderen Stelle einen Konter besser ausspielen können und das Spiel, also wenn es 2-0 fällt, glaube ich, kommt Milan nicht nochmal zurück ins Spiel.
Ich glaube, Marc hatte beim Elon'schen Netzwerk geschrieben, dass Conceição's Wechsel gut waren und Mottas nicht.
Ja, ich wollte es gerade sagen, Motta hat dann einen so einen Doppelwechsel gemacht, bei dem er auch Vlahovic runtergenommen hat. Und Wer war der zweite? Ich guck's nochmal nach. Es war ein Doppelwechsel, so rund um die 60. Also kurz bevor dann auch der Anschlusstreffer fiel, der Ausgleich fiel, wo ich auch dachte, ich verstehe es überhaupt nicht, weil sie super gut in der Struktur waren auch. Und dann nimmt er runter, genau in der 65. Bangula und Vlahovic nimmt er runter und bringt Nico Gonzalez und Campiaso. Und das war vor allem, dass er Vlahovic rausgenommen hat, der da irgendwie viel gearbeitet hat, kaum Abschlüsse, aber es war auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, so das falsche Signal an die Mannschaft. Und dann sind wir ja wieder in dem Punkt, dass dann fällt der Ausgleich und ganz schnell danach dieses etwas unglückliche Eigentor. Und dann hast du als Juve gerade auch keinen Neuner mehr, den du einwechselst. Und ja, gut, das haben
das,
wir auch
das,
schon.
Das alte Problem, ja.
Ja. Und bei Milan dann alle Spieler komplett verbessert. Man muss ja auch dazu sagen, die haben Rafa Leão nicht gespielt, angeschlagen. Pulisic war angeschlagen, ist 90 Minuten marschiert, ohne Ende. Und vor allem Theo Hernandez hat so wieder mal gespielt, wie Theo Hernandez Fußball spielen kann. Also mit Energie vor allem halt und Willen ist ihm ja tatsächlich unter Fonseca so ein bisschen abgegangen. Das war das. Genau. Mal sehen, wie sie sich jetzt im Finale schlagen. Und in den nächsten Wochen, versprochen, gibt es noch den ein oder anderen Take ausführlicher zu Milan. Vielleicht hinten im Ausblick mehr dazu, auch hinsichtlich meines Dienstplans. Was hast du so für einen Eindruck, Christian, von den beiden Teams aktuell?
Ja, ich denke, Milan, die werden auf jeden Fall noch kommen. Also hätten wir ja vor der Saison auch gedacht, dass da noch ein bisschen mehr oben rangeschnuppert werden kann. Und ich glaube, man hat jetzt auch gesehen in dem Supercoppa, also ich habe da die zweite Halbzeit nur gesehen, hat schon gesehen anhand der Freude, das hast du ja auch so durchklingen lassen in deinem Kommentar, dass das schon denen irgendwas gegeben hat. Und ich glaube, gerade für die Vereine, die vielleicht gerade jetzt oben an die Meisterschaft nicht ranschnuppern können, sind solche Wettbewerbe dann manchmal vielleicht doch so ein bisschen ein Segen. Da kann man irgendwo die Saison vielleicht doch noch aufbessern und vielleicht holen sie das Ding ja heute Abend. Und ich denke, für die ist es schon, bedeutet schon was. Ich denke mal, bei Inter ist es halt so eine Geschichte, die wollen alles gewinnen. Das ist so ein bisschen wie Bayern. Die haben so die DNA zu sagen, okay, wir nehmen das ernst, das sieht man auch, da ist auch die nötige Erfahrung auf dem Platz und die nehmen jedes Spiel irgendwo und wenn sie es dreckig runterspielen mit einem 1-0 oder irgendeinen Elfmeter oder kurz vor Schluss noch einer reingedrückt und ja, da sieht man halt eine Reife und ich denke auch bei Milan, die werden noch kommen, denke ich, in der Rückrunde. Mhm.
Okay. Ja, ich glaube vor allem auch Kollege Inzaghi ist ja sozusagen, der hat ja ein Abo auf die Pokalwettbewerbe sozusagen. Und Inter könnte mit einem Sieg auch mit Juve gleichziehen, meine ich, was die also Rekordsieger der Supercoppa angeht. Lass uns gemeinsam einmal kurz sonst durch den 19. Spieltag pflügen, aber diesmal wirklich ganz, ganz kurz. Venezia gegen Empoli 1-1, Poyampalo und Esposito, beide Tore in der ersten Halbzeit. Ich hatte nach den letzten Wochen ehrlicherweise das Gefühl, dass Venezia das zu Hause zieht. Und so ist es irgendwie ein Schritt auf der Stelle, ein bisschen für einen Aufsteiger. Das ist jetzt so eine Phase, glaube ich, wo du einfach dann auch den Dreier zu Hause hättest mitnehmen müssen gegen Empoli. Weil sie machen es wirklich gut, aber ja, nächste Floskel kannst du halt irgendwie auch nichts verkaufen.
Auf der anderen Seite, finde ich, merkt man bei Empoli so ein bisschen das Typische, was sie in den letzten Jahren immer mal wieder hatten, geile erste Halbserie und dann irgendwann lässt es nach, so, also mal sehen, ob die Niederlagenserie da bald einsetzt.
Ah, das erste Tor war natürlich, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das war natürlich klasse gewesen. Also der Tormann den Abstoß und direkt dem anrennenden Stürmer rangespielt und der da geht dann abgefälscht ins Tor rein. Also hat man auch selten gesehen die letzten Jahre.
So kann man ein Spiel mal nach 5 Minuten beginnen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Dann ist es passiert. Leute, Hellas hat unentschieden gespielt, weil nach der. Warte mal, das Bologna-Spiel war nach der letzten Aufnahme, ne? Da war es ja schon kurz davor. Da war es kurz davor und dann gewinnen die das noch. Da hätte ja auch niemand mit gerechnet. Und das war der Abend. Ich sag's mal ganz so: Marius ist Zeuge. Ich habe in unsere Trikotgruppe mit dem sehr geehrten Herrn Markus reingeschrieben, Monatsgehalt auf 0-0 Hellas gegen Udinese. Da ich sonst aber auch immer von Sportwetten abrate, habe ich das nicht getan. Sonst müssen wir heute die Folge nicht machen und ich würde irgendwo unter einem Palm liegen. Aber es ist tatsächlich dann gekommen, wie gedacht. Es war so ein kleiner 0-0-Spieltag. Aber damit ja, ist sozusagen die Serie gebrochen. Es gab noch Gelb-Rot für Suat Serdar in der 71. Minute. Puh, weiß ich auch nicht. Ist so ein bisschen ähnlich wie bei Venezia. Du gewinnst in Bologna und dann hast du da hinten sogar noch ja, einen Mann weniger. Dann ist es vielleicht okay, dass du das 0-0 über die Zeit bringst, ne?
Udinese, wieder kein Erfolgserlebnis. Außer dass in Florenz hatten sie gewonnen, haben wir letzte Woche gesagt, ne? Aber ansonsten ja. Boah, treten sie auch auf der Stelle.
Ähnliches gilt für Monza. Trainereffekt komplett verpufft, ne? Also und dann führst zu Hause gegen Cagliari es waren 11 Meter in der 6. Minute, so ist richtig. Und verlierst es dann doch noch. Fehlen mir die Worte, aber ich glaube, zu Monza haben wir auch letzte Woche schon alles gesagt.
Ist so. Und wenn dann, also der Kapitän Mari geht letzte Woche vom Platz, jetzt geht Danilo D'Ambrosio vom Platz, also auch die Erfahrenen irgendwie können nicht vorangehen oder so. Und dann riecht das doch sehr stark nach möglichem Abstieg.
2-0 haben wir auch noch in petto, Lecce gegen Genoa. Ich glaube, also man muss weiter sagen, funktioniert zumindest punktetechnisch ganz gut unter Vieira. Und Torino-Parma, weiß ich nicht, Marius. Ist das ein Punktgewinn auswärts, den du so nicht mitnimmst?
Klar, ja, klar, auf jeden Fall, natürlich. Okay. Ist ja, also Torino habe ich ja wesentlich höher eingeschätzt als Parma in der Tabelle zu Saisonbeginn. Von daher wird man dem Favoriten da einen Punkt abgeluchst. So muss man es sehen.
Wenn wir uns da gerade in den unteren Gefilden der Tabelle befinden, Christian, was glaubst du, welche drei erwischt? Oder welche zwei neben Monza noch?
Ja, Monza würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ja, sieht's ganz dunkel aus. Also, und Venedig auch schwierig. Und dann, ja, vielleicht rutscht da Como noch rein, so ein bisschen wie letztes Jahr Frosinone, dass die da noch hinten reinrutschen. Die haben zwar jetzt ganz gut performt die letzte Zeit, aber ich würde auf jeden Fall sagen, also Monza und Venedig, da wird es auf jeden Fall schwierig. Obwohl Venedig eigentlich schon, die haben jetzt schon immer ganz geil performt. So, die haben die hauen alles rein, die kämpfen und ja, im Endeffekt fehlt es immer ein bisschen, aber vielleicht kommt noch was.
Zwei Statistiken fällt mir gerade mit dem Blick auf die Tabelle auf. Also Monza hat ja nun auch schon 7 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.
Ja.
Und ich glaube, letztes Jahr haben wir dann immer eben auch bei, wer war da letzter so abgeschlagen? War das Salernitana? Haben wir auch immer die Statistiken bemüht, was man da aufholen müsste und was man für Punkte erreichen müsste, um drin zu bleiben. Und also mindestens 20 Punkte müssten die schon holen in der zweiten Saisonhälfte. Weiß ich nicht. Und ein Wort zu Lecce. 11 Tore in 19 Spielen.
Boah,
das ist ja auch ganz, ganz fatal.
Und vor allem haben die doch eigentlich, ja gut, das sind halt 4 davon sind von Christovic. Und ja, ich weiß nicht. Also prinzipiell, wo habe ich letztens hingetippt? Ach, das machen wir.
Wir haben die, glaube ich, schon beide als Absteiger getippt auch.
Ja, haben wir sie beide als Absteiger getippt?
Glaube, ja.
Okay.
Ist auf jeden Fall verdammt eng da unten, also wenn man so schaut, also wenn die Roma gestern nicht gewonnen hätte, dann wären die alle von Platz 18 bis Platz 11 hoch innerhalb von 3 Punkten, also das ist schon, da kannst du ganz schnell unten reinrutschen, aber es bleibt auf jeden Fall spannend da hinten und wie gesagt, also wenn man so die Tabelle anschaut, in Venedig auch noch in Schlagdistanz, so, da geht auf jeden Fall noch was.
Ja, ist auf jeden Fall teils ein Schneckenrennen und ja. Aktuell sieht es danach aus, als wäre es dann mal wieder, das haben wir auch so viele Jahre jetzt immer gehabt, ne, dass man, dass es vielleicht auch bis zum 35. Spieltag danach aussieht, als könnten es irgendwie am Schluss vier Spiele sein, die entscheidend sind, und dann gibt es aber am 36. und 37. Spieltag zwei passende 0-0 und auf einmal sind zwei, drei Teams wieder gerettet. Wir werden das weiter beobachten. Absoluter Statement-Sieg, muss ich mal sagen, finde ich, in der aktuellen Verfassung gab es von Napoli bei der Fiorentina, hätte ich nicht mit gerechnet, klares 3-0. Allerdings, so die ganz große Freude bei den Süditalienern wollte nicht aufkommen. Da gibt es einen traurigen Hintergrund, haben mir auch Mauri hat mir dazu geschrieben. Und ja, da ist ein junger Fan gestorben, Daniele, 13 Jahre jung gewesen, unter Leukämie gelitten, war tatsächlich eng verbandelt mit der Mannschaft, durfte mal zu der Zeit, als noch Rudi Garcia Trainer war, weil ihm das voll wichtig war oder weil es sein großer Wunsch war, mal die Spieler zu treffen, da sogar mit beim Training dabei sein. Und ja, ist auch danach so Teil der Mannschaft geblieben. Man hat es in den letzten Wochen auch bei Anguissa gesehen, der hat ein paar Mal so einen Jubel gehabt und hat Forza Daniele auf seinem Schweißband oder auf seinem Tape da stehen gehabt und in die Kamera gehalten. Und deswegen hat Antonio Conte nach dem Spiel auch keine Pressekonferenz gegeben oder hat nicht an der Pressekonferenz teilgenommen. Und Präsident Aurelio De Laurentiis hat auch bei Social Media noch eine Botschaft geschrieben. Also das ist natürlich irgendwie ja eine sehr schwere Nachricht irgendwie für alle, die mit der SSC verbandelt sind oder auch so. Ich finde es irgendwie schön zu hören, wenn so ein junger Mensch irgendwie diese Welt verlassen muss. Und dementsprechend war das Ergebnis ein wenig getrübt. Das sollte nicht unerwähnt bleiben, wie ich finde. Und trotzdem haben wir ein ganz wunderbares Stadionerlebnis bekommen von Vito, der dieses Spiel besucht hat und danach auch noch in Rom war und sich das Derby angeguckt hat. Und das könnt ihr euch jetzt anhören, wie er erst aus Firenze und dann aus der ewigen Stadt berichtet.
Ciao Marius, ciao Mario, liebe Serie Amore-Hörer, hier ist wieder Vito. Ich war am Wochenende in Italien, um mir den 19. Spieltag anzugucken, was sich natürlich wunderbar anbietet, weil in Deutschland einfach noch nicht gespielt wird. Ich habe mir am Samstag das Abendspiel Fiorentina-Napoli angesehen, Artemio Franchi, das nach dem alten Vereins- und UEFA-Präsidenten benannt ist. Das Stadion wird aktuell umgebaut. Diese Pläne gibt es seit 2017. Aktuell ist die Curva Fiesole gesperrt. Dort stehen auch schon Bagger und die Heimkurve steht nur in der Curva Ferrovia direkt neben dem Gästeblock. Die Tifosi Fiorentina vereinen sich in der Curva Fiesole. Hervorgegangen waren Ultras Viola, Collettivo und aktuell Uno Nuovo Due Sei seit 2011. Gemellagios bestehen mit Verona, Toro Catanzaro sowie Sporting Lissabon und Budapest. Die größten Rivalen sind Juventus und Bologna. Im Gästeblock herrscht gähnende Leere. Es sind nur 350 Fans da. Von insgesamt 21.685 Fans. Da die Lokalpolitik den Bewohnern von Campanien verbietet, ein Ticket für den Gästeblock zu kaufen. Zusätzlich dazu gibt es auch Ticketkauf nur mit Napoli-Card, also kommen nur auswärtige Fanclubs. Dementsprechend Kurve A, Kurve B nicht anwesend. Irgendwie auch ein bisschen sinnfrei. Auf der anderen Seite gibt es sehr viel Hass mit Napoli. Napoli und Fiorentina können sich nicht so sehr leiden. Generell macht die Curva Fiesole einen guten Eindruck. Es hat mich nachhaltig auch nochmal irgendwie beeindruckt, wie die drauf sind und auch gerade nach dem Spiel. Trotz 3-0 Niederlage, das ist schön anzusehen. Über das gesamte Spiel wird ganz gut gepöbelt. Auch Antonio Conte bekommt sein Fett weg. Vor dem Anpfiff gibt es noch eine Schweigeminute für Aldo Agropi, Trainer von Florenz in der Saison 85-86. Zum Topspiel nun des 19. Spieltags, beziehungsweise des Erstens, denn Atalanta trifft nun in der Liga am 14.01. noch auf Juventus und Inter auf Bologna am 15.01. Napoli besiegt Fiorentina mit 3-0 und übernahm die Tabellenführung der Serie A. Trotz des Fehlens von Schlüsselspielern wie Kvaratskhelia, Politano und Buongiorno dominiert das Team von Antonio Conte das Spiel. David Neres eröffnet in der 29. Minute nach Vorlage von Romelu Lukaku. Lukaku erhöht in der zweiten Halbzeit per Elfmeter auf 2-0. Nachdem Anguissa im Strafraum gefoult worden war, Scott McTominay stellt den in der 68. Minute den 3:0 Endstand her, nachdem er einen Abwehrfehler der Fiorentina nutzt. Torhüter Meret zeichnet sich mit mehreren Paraden aus und sichert somit Napoli den verdienten Sieg. Mit diesem vierten Sieg in Folge führt Napoli die Tabelle mit 44 Punkten an, 3 Punkten hinter Atalanta und 4 vor Inter Mailand, die beide noch Spiele auszutragen haben. Wie bereits berichtet, Fiorentina fällt auf den 6. Tabellenplatz zurück und wartet nun seit 4 Spielen auf einen Sieg. Da das natürlich nicht das Ganze war, und natürlich auch nicht der Hauptgrund der Reise war, das war eigentlich eher so das Nebenprodukt, und zwar traf am gestrigen Abend im Olympico die Roma auf Lazio, das lang erwartete Derby-Capitale, nun mit Trainer Ranieri, der ein gutes Händchen bei der Roma hat eigentlich für Derby-Siege. Im Stadio Olimpico waren 65.000 Zuschauer, davon etwa 17.000 den Laziali die Daumen gedrückt haben. Olimpico, Baubeginn 1927, ich glaube, man muss nicht viele Worte über das Stadion verlieren. Was mir da noch kurz einfällt, ist, dass 1990 im Juli die deutsche Nationalmannschaft dort den Sieg in der WM erreicht hat. Roma plant auch, aus diesem Stadion auszuziehen und einen Neubau zu errichten. Dazu gibt es aber noch nicht viele weitere Pläne, weil Machbarkeitsstudien noch, beziehungsweise der italienische Staat da noch etwas hinterherhängt. Die Tifosi Roma, zu nennen ist sicherlich die Federn sowie die Boys Roma als älteste Gruppe in der Kurve. Die Gruppe Quadraro steht an dem Platz der Federn. Die Federn ist im Jahre 2023 durch einen Überfall von Roter Stern Belgrad Fans zur Auflösung gezwungen worden. Ansonsten sind aktuell vertreten Boys Roma, Kommando Ultra Covasud, Romanismo. Befreundet ist man mit Panathinaikos und Atletico Madrid. Feinde sind Lazio, Juve, Inter und Catania. Die Tifosi Lazio, dort ist die erste Gruppe sicherlich die Kommando Monteverde Lazio sowie Vikings und Eagles. Und unverweigerlich ist natürlich auch der Name Irudicibile sowie der Name Diabolik mit Lazio verknüpft. Finale Auflösung dort 2020. Aktuelle Gruppen sind Ultras Lazio, Tribuna Tevere, gerade für die Veteranen, Kommando Monteverde, No Bullshit, Tibur Crew und Freunde sind Inter, Triest, Verona, Real Madrid, Espanyol, Levski, Sofia, Wisla, Cracovia und West Ham. Feinde sind Roma, Napoli, Juve, Atalanta, Perugia, Marseille, Arsenal, Atletico und Panathinaikos. Ja, was für ein Derby. Sicherlich eines der besten Spiele, die ich in Italien gesehen habe. Wirklich überragend. Ich kann wirklich jedem empfehlen, sich das Derby della Capitale anzusehen. So viel, was vor und während des Spiels passiert ist. Ich habe mich recht früh vor dem Spiel in der Nähe des Stadions eingefunden und wirklich im 20-Sekunden-Takt Böller und Raketen gehört, als auch Pyro gesehen. Wir haben, beziehungsweise ich habe mich erst am Lazio-Treffpunkt eingefunden und bin dann später rüber zum Roma-Treffpunkt. Sowohl die Laziali als auch Gianni Rossi sind motiviert für das Derby. Bier und Bocchetti fließen vor Beginn in Strömen, die Fans feiern und sich in Derby-Laune. Ich habe mich recht schnell Richtung River Bar verzogen, da ich auch im Roma-Bereich eine Karte hatte. Bin aber nach den Ausschreitungen gekommen. Es gab wohl vor dem Spiel Kontakt mit der Polizei und Wasserwerfern, um Roma und Lazio-Fans zu trennen. Es sind Waffen gefunden worden, von Baseballschlägern, Messern zu PVC-Rohren mit Rasierklingen. Ein Lazio-Fan ist im Stadion festgenommen worden mit Schraubenzieher und Cuttermesser und bekommt jetzt wohl Stadionverbot. Des Weiteren sind wohl auch Messerverstecke gerade im Norden des Stadions aufgedeckt worden von der Polizei. Am Stadion angekommen gibt es eine doppelte Sicherheitskontrolle, dass wirklich nur Leute mit Ticket reinkommen. Und ich habe die Chance auch genutzt, recht früh reinzugehen, etwa anderthalb Stunden vor Beginn. Und das Olympico beeindruckt einfach durch die Größe der Kurven und die Möglichkeiten, die du dadurch hast. Es sind auch schon einige Tifosis da. Zu Beginn des zwei große Choreo-Bilder. Bilder dazu sicherlich auch später noch auf dem Serie Amore Instagram-Kanal. Lazios Choreo-Spruch seit 1900, Meister unseres Schicksals, Kapitäne unserer Seelen. Und AS Roma titelt Anti-Lazio heute wie gestern. Ansonsten beeindrucken beide Kurven sowohl mit Lautstärke als auch mit Tifomaterial. Es fliegen immer mal wieder Böller und Pyro wird über das ganze Spiel über gezündet. Was mir besonders aufgefallen ist, es gibt einige oder eine große Menge an Spruchbändern über das gesamte Spiel, um sich gegenseitig so ein bisschen, zu bekriegen, kann man eigentlich schon sagen. Vor dem Spiel ist auch im Norden des Stadions ein Banner der Roma-Fans zu sehen, nicht im Stadion, sondern im Stadionumfeld. Auf dem Lazio Juden steht mit zwei Hakenkreuzen. Also politisch ist das hier leider in einer ganz falschen Ecke. Zurück zum Thema. 90 Minuten richtiger Lärm, wirklich gutes Derby in Italien, kann ich wirklich empfehlen. Zum Spiel. Roma gewinnt das Derby gegen Lazio in nur 8 Minuten. Die Roma entscheidet das Stadtderby bereits in der ersten Halbzeit mit einem Doppelschlag. Pellegrini trifft in der 10. Minute spektakulär. Saelemaekers legt in der 18. Minute nach. Lazio, geschockt von diesem frühen Rückstand, kann nicht mehr zurückkommen, während Roma souverän verteidigt und immer wieder gefährlich kontert. Trotz intensiver Bemühungen und offensiver Wechsel bleibt Lazio erfolglos. In der Schlussphase sorgt eine Schlägerei für Aufregung, bei der Castellanos rot sieht. Übrigens involviert Mats Hummels. Ranieris Team feiert den verdienten 2:0-Sieg und zeigt starke Persönlichkeit im Derby und macht sicherlich einiges wett. Wenn man hier sieht, vor dem Spiel, dass Lazio und Roma 15 Punkte trennen, ist das doch ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Roma. Ich möchte noch einmal kurz einen Gruß dalassen für den Podcast von Altona 93. Hört gerne mal rein. Ansonsten guten Start in die Woche und bis ganz bald.
Fettes Dankeschön, Vito. Richtig, richtig nicer Bericht auf jeden Fall. Und da ist sogar noch mit einer Podcast-Empfehlung. Da geht ihr bitte auch mal alle rein. Das dürfte doch was für Marius sein. Ja? Oder hast du den Podcast schon gehört, Altona 93?
Natürlich. Ist ja ein guter Freund von mir. Ist da ja immer mit dabei. Also ist Pflicht.
Sehr gut, dann geht da mal rein auf jeden Fall. Fotos von beiden Spielen gibt es auf jeden Fall auch dann die Tage bei Instagram. Vermutlich dann auch eine kleine Collage noch aus der Serie C. Nils hat was aus Sizilien geschickt. Da sind wir immer sehr dankbar dafür. Und die Community ist übrigens auch sehr dankbar dafür. Das wollte ich noch nachtragen. Heiko und Rizzo hatten da bei Spotify geschrieben, gerade auch, dass sie den Input von Massimo so toll fanden. Die Tonqualität ein bisschen schade, hat das ein bisschen abgewertet, aber man hat ja trotzdem, glaube ich, hoffentlich noch alles verstanden. Und genau, also Vito, nochmal dir vielen, vielen Dank. Hat also schon mal das ganze Drumherum des Derbys ein wenig beschrieben und sportlich einen kurzen Abriss gegeben. Christian, wie hast du denn erlebt?
Ich habe erstmal die Startaufstellung von der Roma mir angeschaut und habe erstmal gedacht, hey, da ist ganz schön viel Qualität auf dem Platz. Also ich habe es jetzt die letzten Wochen nicht so intensiv verfolgt. Ich habe nur das Spiel gegen Como gesehen, wo sie ja komplett auseinandergebrochen sind eigentlich so. Aber wo ich die Startaufstellung gesehen habe, gerade hinten in der Abwehr und auch Mittelfeld, und auch die typischen Derby-Helden bei Roma, also Paredes und Pellegrini, die sind ja da immer komplett on fire, also gerade in den Spielen, also ja, und da hatte ich schon so, ich hatte schon vorher so ein ungutes Gefühl, auch nach den letzten Wochen, nach dem 0-6 gegen Inter, was eigentlich ein gutes Spiel war, das man dann komplett auf den Sack gekriegt hat. Und auch gegen Atalanta eigentlich gut gespielt und in der zweiten Halbzeit auch hatte ich so den Eindruck, Lazio geht so ein bisschen die Energie aus, so die letzten 2-3 Wochen. Also das hat alles ganz gut funktioniert bisher. Und jetzt Winter, viele Spiele gewesen, Europa League. Und ich glaube, bei der Roma waren die Probleme Anfang der Saison vielleicht da. Da waren auch einige Ausfälle. Es war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Schneidepunkt in der Saison. Lazio hat vielleicht auch an mancher Stelle überperformt. Da hat alles funktioniert, da ist ein Rädchen ins andere hat er gegriffen. Und ich glaube, die Roma hat so von meinem Eindruck her gestern so eine Art Endspielcharakter sich auf die Fahne geschrieben. Das war so so mein erster Eindruck, so nach der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, habe ich so den Eindruck gehabt, Lazio hat irgendwie so ein bisschen ohne Energie gespielt. So, die hatten irgendwie was zu verlieren. So, und haben ein bisschen ängstlich, ein bisschen abtasten, es war nicht komplett durchgezogen. Und bei der Roma hast du gemerkt, ey, die sind total heiß. Gerade Hummels hinten drin, da hast du gemerkt, ey, der zieht die anderen mit und die anderen ja sowieso, Dybala, die waren alle on fire und haben natürlich auch ein bisschen das Spielglück auf ihrer Seite gehabt, ne? Also das erste Tor war natürlich hervorragend von hinten raus, vom Tormann raus, dann abgelegt, auch ein bisschen Glück dabei gewesen. Erstes Tor ist Quatsch. Das erste Tor war ja der Sonntagsschuss
von Pellegrini. Genau, das erste Tor war der von Pellegrini.
Ja, genau.
Bei dem ich mir auch mal, weil du es gerade gesagt hast, ne, weil, weiß nicht, muss die Roma den Antrag stellen, dass die Gegner immer in hellblauen Trikots spielen, dann funktioniert der, weil das war wieder so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, Junge, du kannst doch alles, ne? Also, glaube ich, finde ich, bei beiden Toren musst du auch, ich wollte Dovbyk herausstreichen. Ich glaube, ich weiß, was du beim zweiten Tor meinst.
Ja, ich meine,
Ich habe es mir ein paar Mal angeguckt und beim ersten Tor legt er den davor top mit der Brust ab. Ja. Beim zweiten Tor bin ich mir nicht sicher, ob Dovbyk das so wollte, dass der dazu Dybala geht.
Ja, kannst du haben.
Ja. Ja gut, das erste Tor war auch schön, die Bewegung nach links, ne, da macht Provedel im Tor den einen Schritt in die rechte Ecke, so und dann dreht er ab und schießt ihn oben rechts rein und die 5 Zentimeter haben dann einfach gefehlt, um den vielleicht noch aus der Ecke rauszukratzen, da ist er einfach ein bisschen zu klein hinten drin. Gut, da sage ich mal, okay, kann man vielleicht schwierig verteidigen, war auch stark gemacht. Aber beim zweiten Tor muss man vielleicht auch mal über Tavares reden. perfekt und super der bisher nach vorne funktioniert, hat der doch die letzten Wochen einiges an Aussetzern defensiv gehabt. Also gerade gegen Inter bei 2 Toren geht zum Kopfball nicht hoch und jetzt bei dem Dings, also ich weiß nicht, ob ihr es euch nochmal angeschaut habt, also der läuft ja quasi mit zu denen, die schon zu den Innenverteidigern mit rein und lässt den Außen komplett außen vor und geht auch gar nicht richtig rein, also ja, hätte man vielleicht irgendwie besser verteidigen können, so, und natürlich abgeklatscht, sah auch unglücklich aus vom Tormann. An einem guten Tag steht einer dort und klopft eine weg. Aber ja, die haben halt effektiv am Ende die 2 Tore reingemacht, auch schön rauskombiniert. In den ersten 20, 30 Minuten muss man auch sagen, da war die Körpersprache da. Also hat mich jetzt überzeugt, muss ich sagen. Also ich habe dann so zur Halbzeit gedacht, man fragt sich eigentlich, wie die da unten reingeraten sind in der ersten Halbserie. Also mit der Qualität und hätten die auf jeden Fall, habt ihr ja auch in der Saisonvorschau so analysiert, unter die Top 5 mit reingehört. Aber ich habe auch einige Spiele gesehen, wo du dich fragst, warum der Hummels nie gespielt hat. Ja. Also der hat ja doch, hat sicherlich auch mittlerweile Geschwindigkeitsnachteile bei bestimmten Sachen, aber mental ist der da und ich glaube, da ist auf jeden Fall Qualität da und die haben gestern das als Finalspiel gesehen, damit haben die ihre Vorrunde komplett gerettet, hat man ja auch an den ganzen Reaktionen dann gesehen und ja, kann man nur einen Hut ziehen vor der Leistung. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, hat man irgendwie nie so richtig das Gefühl gehabt, dass da auch der Glaube da ist, so richtig. Also es gab so ein paar Einzelaktionen, ne? Wenn da einer reingeht hier, Dele Bajirou am Anfang, der Schuss, der dann noch abgefälscht wurde. Oh, selbst Tavares, wo der hier in der 60. Minute, 70. Minute war, glaube ich, die Aktion, wo so schön außen durchgeht. Wenn er auf einen kurzen Pfosten schießt, geht er vielleicht rein, so ist es. Nicht Fisch, nicht Fleisch. geht am langen Pfosten vorbei. Ja, Castellanos, der hat viel versucht wieder, aber auch wieder sehr theatralisch, fast wie immer. Muss man einfach so sagen, war vielleicht sogar ein bisschen übermotiviert, hat man ja am Ende dann gesehen. ja. Marusic, komplett Ausfall für mich gestern, obwohl ich den sehr, sehr gern eigentlich spielen sehe die ganzen Jahre, weil der ja, so ein Arbeiter, der eigentlich, den ich eigentlich gern spielen sehe. Aber der war gestern also immer abgedreht, nie nach vorne sich was getraut, sonst geht er immer mal außen durch oder versucht mal einen Distanzschuss oder irgendwas. Überhaupt nicht. Und Gündoğan genauso, der hat sich auch wieder, keine Ahnung, Tempo rausgenommen und hat sich auch ein bisschen an dem letzten Jahr, glaube ich, noch emotional abgearbeitet, an den, ja, also wenig auf den Platz gebracht, was eigentlich die letzten Wochen und Monate stark war. Und ja, und dann hat ja die Roma im Endeffekt die komplette zweite Halbzeit sich hinten reingestellt und hat hervorragend alles wegverteidigt. Also was will man da? Ja, also Ballbesitz, weiß nicht, wie Ballbesitz in der zweiten Halbzeit dann war von Lazio wahrscheinlich 80% oder wie auch immer, aber es kam ja nichts, bis auf die Einzelaktion von Tavares, so was auch sicherlich sehenswerte Aktionen, gerade die Aktion hier mit Zaccagni an der Seitenlinie, wie die sich gegenseitig, aber das brotlose Kunst am Endeffekt, die Roma-Mannschaft hat gestern performt und ja, muss man neidlos anerkennen, war eine starke Leistung und wenn sie so weitermachen, dann können sie auf jeden Fall auch vielleicht in der Rückrunde noch ein bisschen oben ranrutschen.
Was ich mich da ja frage, also ich finde, erstens hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das glaube ich war schon auch das ein oder andere Mal Thema hier im Podcast bei uns. Man kann ja immer so ein bisschen auch über manche Expertenmeinungen dann immer lächeln so drüber, wenn es dann heißt irgendwie, ja, da geht die Analyse nicht drüber hinaus mit wer es mehr wollte etc. Aber Fakt ist doch auch, dass eine gewisse Bereitschaft auf dem Platz Fußballspiele entscheiden kann. Ja, und dann frage ich mich, ich drehe es mal, ich weiß, die Roma-Fans sind eh alle im siebten Himmel nach einem Derby-Sieg, aber da kann man noch mal ein bisschen Salz in die Wunde reinstreuen. Da frage ich mich doch ein bisschen, wenn du in so einem Spiel siehst, was sie imstande sind zu leisten, was haben die sich dann teilweise erlaubt in den Spielen davor? Weil die Qualität ja durchaus auch vorhanden ist und man vielleicht irgendwie eine Bereitschaft halt, das Leistungsmaximum abzurufen, auch einfach selber mal zeigen muss. So.
Ich meine, wir haben ja konkrete Beispiele auch gefunden, wo dann offensichtlich nicht ordentlich mitverteidigt worden ist und so weiter und so fort und wo der, weiß nicht, wo nicht der Sprint gemacht wurde, ja. wo man das dann sicherlich so deuten konnte, dass gegen den Trainer Juric gespielt wurde. Ja, mit einem Ranieri macht man sowas natürlich nicht.
Und andersrum stelle ich mir da die Frage so ein bisschen, Christian, also wie kann es sein, dass eine Mannschaft im Derby bei der Atmosphäre da irgendwie all in geht und das als Endspiel sieht und die andere Mannschaft kaum stattfindet? Also das ist so, ich finde, du siehst es bei den Toren auch ganz gut, das ist also ab erster Initiative, wo es losgeht, bis zum Abschluss, sind überall halt auch die Abstände riesig. Also Romagnoli läuft auch rum wie ein Anfänger, ja. Also der lässt sich so einfach aus der Abwehr rausziehen und kommt dann nie wieder in die Position. Du kannst sagen, das ist gut, weil die Baller dann auch noch kreuzen und die Laufwege macht und so, aber es ist so eine Haltungssache, würde ich sagen. Also war wirklich teilweise echt, finde ich, eine Haltungssache und das kann ich wirklich, das kann ich in einem Derby nicht nachvollziehen. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Mhm.
Ein Name, den ich da einmal kurz noch hervorheben möchte, bevor Christian darauf eingeht, ist Manu Kone. So ist eh seit Wochen in Topform und also krasse Präsenz im Mittelfeld und strahlt, also hat 100% diese Energie ausgestrahlt, die du gerade skizziert hast.
Ja, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz zurückgehen zu der Sarri-Zeit davor. Der hat ja immer moniert, die vielen Spiele, die Doppelbelastung, Champions League, Europa League. Das wurde, glaube ich, auch ein bisschen als Alibi genutzt dort. Also die zweite Europa League-Saison dann unter Sarri war ja katastrophal eigentlich. Die haben sich da komplett auf die Liga konzentriert. Und unter Baroni ist so, der hat ja auch vor der Saison gesagt, jedes Spiel in Europa ist ein Highlight. Für ihn ja logisch, ne? Da ist jetzt für ihn ja auch eine absolute Chance, sich da zu präsentieren. Und die haben von Anfang an, ich war ja in Rostock zum ersten Vorbereitungsspiel im Stadion, war relativ zeitig da, hab das intensiv auch so ein bisschen verfolgt, da waren die Neuzugänge noch gar nicht so richtig integriert. Da habt ihr ja auch eure Zweifel gehabt, so ob das alles so funktionieren kann. Und dann war ich in Hamburg bei dem Europa League-Spiel gegen Dynamo Kiew. Und da hat einfach von vornherein haben die alles reingehauen. Also die Saison ging los und dann hat auch eins zum anderen gepasst. Dann hat der Baroni auch so ein Zwei-Mannschaftskonzept, wie ich es jetzt mal bezeichnen, entwickelt. Also der hat quasi für die Serie A eine Stammmannschaft aufgestellt und hat dann donnerstags, ich sag mal so, die Routiniers aufgestellt. Pedro, Vecino, Marusic, die waren dann so die Achse, so die erfahrenen Leute, und hat dann die Neuzugänge damit reingewürfelt, der Dele Bajiru und Noslin und wie sie alle heißen. Und da war die Doppelbelastung gar nicht so reingefallen oder kam gar nicht so ins Gewicht. Und deswegen hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Die haben da wie so ein Tandem gespielt. So, und jetzt ging es auf den Winter zu. November war noch ganz okay und seit dem Inter-Spiel habe ich so den Eindruck, oder Parma sogar schon, das hat der Marius wahrscheinlich auch intensiv gesehen, dass bei dem Parma-Spiel war es auch schon so, da ist man auch schon so reingegangen, dieser katastrophale Fehlpass von Rovella am Anfang da. Da hat man einfach das Gefühl, die haben jetzt zwar vom Trainer auf die Fahne geschrieben gekriegt, alles reinhauen, aber irgendwie geht gerade so ein bisschen der Akku aus und es sind viele Verletzte jetzt dazugekommen, Langzeitverletzte. Und da ist so mein Eindruck, habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass über den Winter jetzt schwierig wird, weil jetzt sind auch noch zwei gesperrt, Ila und Zakanyi. Castellanos holt sich noch die rote Karte, das war ja auch komplett, kann man weglassen, eine Minute vor Schluss. So, ja. Und dann war es sowieso schon dünn auf der Bank. Ne? Da bin ich gespannt jetzt, wie es weitergeht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Teil der Erklärung, warum das gestern so körpersprachenmäßig nicht funktioniert hat. Ich glaube, auch bei Tavares hat man so gesehen, der ist immer wieder angelaufen und irgendwann hat man so hat er mal so einen Kopf runtergetan, wo er so einen Sprint angesetzt hat, hat abgebrochen und ist wieder zurück. Da hatte ich so den Eindruck, irgendwie kriegen sie es mental jetzt nicht mehr auf die Reihe, sich da hoch zu pushen und auch nochmal, es ging nichts rein. Und bei der Roma war es das ganze Gegenteil. Die haben irgendwie die Euphorie mitgenommen von dem Spiel und ja. Und deswegen war es eigentlich im Endeffekt eine eindeutige Geschichte, obwohl ja Lazio einen großen Teil des Spiels dann gespielt hat, aber die Roma war effektiv, aber ich glaube, gegen einen reiferen Gegner war ja auch viel die Diskussion nach dem Interspiel über die Reife der Mannschaft. Ich glaube, das ist noch ein absolutes Problem dieses Jahr, das hat man gesehen gegen Milan, gegen Florenz, gegen Juve. Das waren eigentlich die gegen die großen Mannschaften, haben sie entweder sichere Führungen kurz vor Schluss noch vertändelt, möchte ich es fast sagen, oder am Anfang irgendwie komplett den Anfang verpennt, gerade gegen Juve. Ich glaube, das hast du auch oder kommentiert, ne, Mario, das Juve Lazio, möchte ich mich erinnern, wo am Anfang Romagnoli die rote Karte sieht nach 10 Minuten, wo sie eigentlich gut drin waren, aber dann diese blöde Aktion auch wieder gepennt, wo ich eigentlich mich auf ein super Spiel, ich glaube, das wäre ein super Spiel geworden, aber das ist komplett kaputt gegangen dadurch. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was ich vorhin auch über Inter gesagt hat. Inter ist einfach, wenn du das siehst, oder Napoli, die haben da eine Erfahrung im Kader, die da bei Lazio noch an vielen Stellen fehlt. Und gerade so Leute wie Vecino und Pedro, die haben da eine gewisse Stabilität, die kannst du noch bringen, die haben noch auch eine Erfahrung, die können das mal verschleppen. Aber wenn da nach und nach einer jetzt wegfällt, dann könnte es schon schwierig werden.
Ja, legitime Argumentation, wie ich finde. Ist ja auch so ein bisschen die Frage, das muss man, glaube ich, dann auch ins Verhältnis setzen. Wenn man jetzt mal irgendwie zum Beispiel davon ausgeht, wie Marius und ich die Lage bei Lazio eingeschätzt haben, kannst du ja jetzt immer noch sagen, ist ja alles tutti. So, ne? Ja,
auf jeden Fall.
Aber lass uns mal ganz kurz noch den Derby-Part zu Ende bringen, weil das möchte ich nicht unterschlagen, dass uns Flo auch was dazu geschrieben hat. Dann hören wir zumindest noch eine Roma-Stimme. Ciao ragazzi, zum Derby gibt es nicht viel zu sagen. Alle direkten Duelle gingen an die Roma, sowohl sportlich als mental. Christian ja auch schon gesagt. Kone versus Guendouzi. Kone war der Spieler im Mittelfeld gestern, hat alle Löcher zugelaufen und hat sich immer wieder stark rauskombiniert. Besonders aber hat er Guendouzi immer wieder in Gefechte verwickelt und so aus dem Spiel genommen. Und der lässt sich nicht leicht provozieren, ne? Ja, das ist dann vielleicht auch was, das halt. Ne, der, also gewisse Unreife ist er mit wahrscheinlich auch einer der ersten Spieler, an den ich denken muss.
Hätte ich auch dran denken können, dass Flo das ja auch geschrieben hat, da hätte ich Christian gar nicht ins Wort fallen müssen mit meinem Kone-Take.
Ach so. Alles gut. Hummels versus Castellanos. Hummels stabil in der Abwehr, anschließend Castellanos noch eine rote Karte angehängt und eine Rudelbildung angezettelt. Stark. An der Stelle möchte ich mir noch die Ergänzung erlauben, dass die Art und Weise, wie Hummels dann, nachdem er aufsteht und ihm an die Gurgel geht, umfällt.
Schwierig.
Vielleicht hat es schon gekrampft in der Wade.
Ja.
Naja.
Ich hab gelesen, er hat vielleicht Unterricht bei Paredes genommen.
Ja. Zu dem kommen wir jetzt. Paredes versus Rovella. Gibt einfach keinen besseren Derby-Spieler als Paredes. Läuft gefühlt 30 Kilometer, schmeißt sich in jeden Ball, kann circa 14 Fouls begehen ohne Verwarnung und hat nach einer Viertelstunde in der Regel schon alle Gegenspieler durchbeleidigt. Rovella kam kaum ins Spiel und bei der Rudelbildung zum Schluss hat Paredes ihn so auf die Palme gebracht, dass Rovella ihm an die Gurgel wollte und fast geheult hat vor Wut. So ein Derby kann eine verkorkste Hinrunde echt kaschieren. Liebe Grüße an euch und alle ZuhörerInnen von Serie Amore und an Teddy Castellanos, you're not that guy. Und dann der Finger vor die Lippen. Ja, also ich glaube, das hat doch geschmeckt aus Sicht der Giallo Rossi.
Flo hat ja nicht so viel, also die Kommentare waren ja schon eher zynisch im letzten halben Jahr, die er uns geschickt hat. Ist doch schön, dass er auch mal was zum Freuen hatte.
Das stimmt. Dann, Christian, würde ich gerne nochmal drauf eingehen, was du gerade auch schon gesagt hast, mit Kaderreife, Kaderbreite. Wir haben ja auch irgendwie geschrieben und den Termin ausgemacht, als Lazio gerade richtig im Rollen war. Und jetzt haben die letzten Wochen halt so ein bisschen diesen Schwerpunkt auch, glaube ich, vielleicht eigentlich ganz gut eingenordet, würde ich mal fast sagen. So, ne? Weil du hast vorhin auch schon mal das Wort überperformen benutzt. Das ist mir die letzten Tage, als ich über Lazio nachgedacht habe, schon auch mal gekommen. Dennoch, wenn man es jetzt mal positiv aufzäumt, muss man ja schon sagen, dass die Spielidee Baronis und wie er den Kader gebaut hat, also vor allem ja auch mich sehr positiv überrascht hat. Wie geht's dir damit? Also wenn du jetzt mal versuchst, so dich in den Juli, August zurückzuversetzen, mit welchen Erwartungen bist du in die Saison gegangen und wie würdest du jetzt so deine Gefühlslage insgesamt einschätzen? So.
Ich habe es tatsächlich eure Saisonvorschau ein bisschen erstaunlich gefunden. Habe es nicht so negativ gesehen, weil ich glaube, diese großen Namen, Immobile, Luis Alberto, die da alle weggegangen sind, Cataldi, Milinkovic-Savic ja schon vorher, auch mitunter ganz schöne Alpha-Tiere waren, die viel Unruhe, also was man so gehört hat und so zwischen den Zeilen gelesen hat, hat ja Immobile auch jetzt erst ein Interview gegeben, dass er schon den Abgang auch bewusst gewählt hat, weil, glaube ich, in der Rückschau da einiges schiefgelaufen ist, auch mit Sarri. Da gab es, glaube ich, in der Kabine einige Probleme und das, was eigentlich im Anfang negativ aussah, diese ganzen Top-Leute mit großen Namen zu verlieren, war, glaube ich, eigentlich positiv für das ganze Mannschaftsgefüge, weil ich würde sagen, gerade Pedro wollte ja aufhören, hat dann gesagt, okay, ich hänge noch eine Saison ran, mal gucken, ich stelle aber keine Ansprüche, ich setze mich erstmal auf die Bank, mal gucken, was passiert. Bei Matthias Vecino war es genauso. Der hat auch gesagt, okay, ich hänge noch eine Saison ran, mal gucken, wie es funktioniert. Die haben in dem Sinne jetzt nicht die riesigen Stammplatzansprüche gestellt. So, und dann kam natürlich positiv dazu, dass die Neuzugänge, die sie geholt haben, alle irgendwie Rädchen für Rädchen ineinander gegriffen haben. So, in jedem Spiel ist ein anderer groß hochgeblitzt. Das ging los am Anfang eigentlich mit Tavares, wo alle gesagt haben, Mensch, wie haben sie den eigentlich gekriegt, wie der losgeflitzt ist, die ersten 10 Spiele. Das ist ja, hat man auch gestern wieder gesehen. Also absolut, also ich muss sagen, ich gucke schon lang Fußball, aber was der die letzten, was der in der Hinrunde performt hat über die Seite, was der läuft, was der an Kreativität mitbringt, das ist schon beeindruckend. Das macht richtig Spaß, dazu zu gucken. Und ja, dann kam der Dele Bashiru, der dann in der Europa League seine Einsatzzeiten bekommen hat. Die ja auch, die haben dann ihre Tore gemacht gleich am Anfang und wo es bei denen ein bisschen schwieriger lief, kam dann auf einmal Noslin hier in den Spielen gegen Napoli, hat da hervorragend gespielt, auch das Spiel gegen Ajax. Und wenn dann niemand mehr irgendeine Idee hatte, dann kam Pedro und hat die Dinger versenkt. Also ich weiß nicht, ob ihr die alle so auf dem Schirm habt. Also was der diese Saison da hingezimmert hat, auch an Leistung und an Abschlussstärke, es war schon beeindruckend, vor allem in den Europa-League-Spielen, muss ich sagen, also war der ein echter Mehrwert, der hat Bälle gefordert und ist immer wieder vorangegangen und da muss ich sagen, also der hat viele, viele Punkte auch noch geholt, auch in der Liga mit seinen Toren und mit seinem Riecher und mit seiner Technik und der Erfahrung halt und da hat halt vieles so ineinander gegriffen. Und ich glaube, da ist eine Mannschaft entstanden, weil die Alpha-Tiere weg sind und jetzt sich das irgendwie in der Kabine neu formiert hat. Und ich glaube, alle, die da jetzt da sind, gerade Zaccagni oder Guendouzi, die jetzt schon länger da sind, Rovella, die haben noch nicht diesen großen Status, wie vielleicht ein Luis Alberto hatte. Und die haben da natürlich die Jungen auch mit reingezogen und ich glaube, die Mischung passt da einfach. So, und da kann man, glaube ich, wenn man, also ich hoffe, dass da gescheit die Mannschaft zusammengehalten wird. So, auch fürs nächste Jahr dann, auf Hinblick auf die nächste Saison. Weil ich glaube, mit einem richtig guten Stürmer von, also ich hatte vor dem mal so eine Fantasie, so Lukaku da vorne mit reingestellt. Den in die Mannschaft nach vorne mit als so einer, der die Dinger reinmacht, der kopfballstark ist, der so sich durchsetzen kann, dann hast du die würden wir uns vielleicht heute über Platz 1 und 2 unterhalten, weil da waren einige Spiele dabei, die sehr, sehr unglücklich gelaufen sind. Gerade gegen Florenz 1-0 geführt, Elfmeter nicht bekommen, dann kriegst du zwei Elfmeter, da hätten sie das Spiel gewonnen. Da waren noch einige solche gegen Parma, die Aussetzer, auch gegen Udinese am Anfang alles verpennt. Also das sind 9 Punkte, die in der Tabelle fehlen, die eigentlich locker drin gewesen wären. Und ja, das gehört aber zum Lernprozess dazu. Nichtsdestotrotz muss man sagen, bis jetzt absolute macht riesig Spaß zuzuschauen. Man sieht auch den Willen. Man hat es auch. Ich saß in Hamburg bei dem Europa League Spiel genau hinter der Trainerbank. Da hat man hervorragend gesehen, wie die immer wieder raus, also Vecino raus zum Trainer während dem Spiel, bestimmt 5-6 Mal raus, Marusic rausgegangen, die haben sich ihre Anweisungen geholt, auch die jungen Leute, die dann reinkamen. Absolut, also da merkt man auch, dass die miteinander harmonieren, und ich denke, wie gesagt, das Kraftthema, das Überspieltsein, das ist natürlich sowieso so ein Thema, wo ich sehr kritisch gegenüberstehe. Wenn das zu sehr ins Gewicht fällt, dann könnte es schwierig werden im Vergleich zu, habt ihr ja auch angesprochen, Napoli, wenn man die anschaut, die sich die Conference League vom Leib gehalten haben irgendwie. Das ist denen ihr großes Plus dieses Jahr einfach, muss man sagen. Die können einfach mit 100% spielen, die haben einen breiten Kader und haben jetzt nur noch einen Wettbewerb, und alle anderen strugglen so ein bisschen, ne? Das sieht man ja auch bei Juve, bei Inter, bei Milan, die haben alle zu tun, oder Bologna, ne? Eigentlich top performt die letzten Wochen, aber durch die Champions League Doppelbelastung, das ist einfach an der Grenze, wo du sagst, okay, wie viel wollen wir noch spielen? Und ja, betrifft im Endeffekt alle, aber die halt die Erfahrung haben, die vielleicht auch die erfahrenen Spieler, die qualitativ besseren Spieler haben, ja, da sieht man halt dann am Endeffekt, gerade in den Top-Spielen, da fehlt Zeit bei Lazio aktuell noch, da ganz oben ran zu rutschen.
Das ist ein guter Punkt, wenn ich da kurz einhaken darf. Die Top-Spiele, ich habe mir gerade mal den Spielplan angeguckt, und Florenz hast du angesprochen, 1-2 gegen Juve 0-1. Das war ja dann das Spiel mit dem Platzverweis, was vielleicht auch anders gelaufen wäre, wenn der nicht da gewesen wäre. 0-6 gegen Inter, 1-1 gegen Atalanta, 0-2 gegen die Roma, gegen Milan auch 2-2. Also das einzige Top-Spiel, was man gewonnen hat, war das gegen Napoli in der Liga jetzt. Und ja. Das ist vielleicht dann dieser eine Punkt. Ich weiß noch, dass wir vor 2-3 Jahren da auch bei der Roma drüber geredet haben, dass die ihre Topspiele immer nicht gewonnen haben. Und deswegen das halt gefehlt hat für diesen entscheidenden Schritt, den man dann noch nach oben hätte ranmachen können. Ja. Das fehlt bei Lazio offensichtlich aktuell auch noch. Ich glaube aber, dass das so von dem, was man im Verein will und wie man die Entwicklung betrachtet, die man unter Baroni macht, jetzt aktuell noch nicht so super kritisch gesehen werden muss, sondern würde dir dazu stimmen, dass man auf jeden Fall auf einem guten Weg ist, und wenn man die Mannschaft da zusammenhalten kann und an der einen oder anderen Stellschraube drehen kann im Kader noch und da noch eine Ergänzung oder vielleicht auch einen Stammspieler dazu holen kann, dass man dann auch durchaus in der Lage ist, das anders zu gestalten und dann eben vielleicht dann diese entscheidenden Punkte mehr zu holen und wieder oben, richtig, richtig oben mit dabei zu sein.
Also knüpfe ich direkt mal an. Also ich finde es erstens super, Christian, dass du es nochmal so für uns so eingeordnet hast, und man hört ja absolut raus, wie sehr du dich und wie viel du dich mit der Mannschaft beschäftigst und auch Live-Eindrücke zu Genüge gesammelt hast. Also halb hast du meine Frage schon beantwortet mit dem Namen Lukaku, also sozusagen, weil ich es fragen wollte, mittelfristige und langfristige, muss es gar nicht Namen nennen, aber Positionen, auf denen du Handlungsbedarf siehst, jetzt vielleicht auch im Winter, da du Verletzungen angesprochen hast und eventuell ja eine Erfahrung, die fehlt, würdest du da was machen im Winter?
Ja, also auf jeden Fall vorn drin. Also Castellanos hat zwar einige Tore gemacht, aber auch viel Elfmeter. Der ist, habt ihr auch gestern gesehen, den kriegst du auch schnell auf die Palme gebracht. Der bemüht sich, aber da fehlt es, glaube ich, auch noch ein bisschen an Klasse. Vielleicht kommt es noch, aber ich, vorne bräuchtest du einfach mal so einen Mann, der einfach 15, 20 Tore macht, der kopfballstark ist, den immer, ja, so ein Goalgetter halt. So, die gibt's schwer zu kriegen. Das ist mir bewusst. Ja, auch Isaksen, auch der hat noch, also aus meiner Sicht hat der hat schon einen Sprung gemacht. Vom letzten Jahr hat er richtig Probleme gehabt, wo er von Midtjylland kam. Aber der hat jetzt schon einen Sprung gemacht, aber der hat auf jeden Fall noch aus meiner Sicht großes Potenzial. Aber da fehlt vorne irgendwie noch jemand, der eine Wucht hat und so ein ja, Lautaro Martinez Typ, so einer, der die Dinger reinmacht, der Selbstverständnis hat. Ja, und ich glaube, im Mittelfeld ist man eigentlich, wenn alle fit sind, ganz gut aufgestellt. Der Rovella macht einen guten Eindruck, aber fehlt's auch körperlich, sag ich mal so. Das ist ein super Fußballer, aber in bestimmten Situationen, wenn er unter Druck gerät, wenn er körperlich bearbeitet wird, wird's dann schwierig. Da bräuchte man vielleicht doch mal ja irgendwie noch so einen Kanten, der im Mittelfeld so ein bisschen, ja, die Fäden zieht und körperlich auch vielleicht entlasten kann, der auch mal ein bisschen physisch da reingeht. Ja, vom Prinzip ist die Mannschaft homogen aufgestellt, eigentlich auch auf jeder Position gut besetzt, aber man sieht's jetzt, also so 6, 7, 8 Ausfälle können halt schwer kompensiert werden. Deswegen, ich bin gespannt, ob man da was macht. Denke, da wird man schon noch 1, 2 Leute dazu holen, gerade auch aufgrund der Europa League Belastung. Coppa ist man ja auch noch dabei. Also man hat eigentlich ein gutes Fundament geschaffen. Man müsste eigentlich jetzt noch 2, 3 punktuell hinzuholen, die qualitativ und menschlich irgendwo mit reinpassen. Und dann bin ich da relativ positiv gestimmt. Ich denke, hinten im Tor mit Provedel und Mandas hat auch in der Europa League immer gespielt. Er hat auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Torhüter. Also da braucht man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Ja, und da bin ich gespannt. Ne? Zakanji reibt sich dieses Jahr ein bisschen auf der linken Außenbahn. Der hat die letzten Jahre meiner Meinung nach unter Sarri und Tudor irgendwie mehr Torgefahr gehabt, weil er mehr zentral gespielt hat. Ja, muss man sehen. Wie gesagt, ich glaube, die Entwicklung im Verein, also ich bin ja nicht so nah dran, aber das, was man so vor Ort in Rostock, habe ich mich mit einem unterhalten. Die waren einige vor Ort und ja, Präsident wird ja sehr kontrovers gesehen in der Fanszene, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich glaube, die letzten Jahre hat er mit seiner Sparpolitik und auch mit diesem Identifikation schaffen im Verein da doch einiges Gutes bewirkt. Und jetzt ist ja das neue Stadionprojekt irgendwie am Laufen. Das soll ja irgendwann mal losgehen. Da bin ich auch gespannt, was da kommt. Ja, und im Endeffekt ist das auch das, was mich immer so ein bisschen an dem Verein ja, begeistert hat, so dass man die Spieler über einen langen Zeitraum versucht, an den Verein zu binden, eine Identifikation zu schaffen. Und da hast du eben ganz viele dabei, die war ja auch in den 90er schon so. Ich habe mich heute extra nochmal durchgeklickt und da gibt's einige Spieler, die da über viele Jahre, und gerade wenn du Miro Klose reden hörst, so in seiner Zeit und Karl-Heinz Riedle, wenn man da mal so zurückschaut. Und gerade auch jetzt so Spieler wie Marusic oder Stefan Radu oder wie auch immer, die da über, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10 Jahre da spielen und auch auf hohem Level spielen noch dazu. Das will ich eigentlich als Fan sehen. Ich will nicht jedes Jahr eine komplett durchgetauschte Mannschaft auf dem Platz haben, und das macht mir auf jeden Fall Spaß, auch wenn es da mal eine Saison gibt, wo es auf Platz 8, 9, 10 rausgeht. Aber ich habe irgendwie Leute, mit denen man sich identifizieren kann. Und das ist ja bei der Roma im Endeffekt genauso, ne? Wenn man das gestern wieder gesehen hat. Wenn man die Derbys seit einigen Jahren verfolgt, das sind immer wieder dieselben Charaktere, die da rausstechen, die da den Verein leben. das macht einfach Spaß zuzugucken. Aber wenn man gestern aus meiner Sicht jetzt da fanseitig verloren hat, aber das ist einfach geil zu sehen, wie der Dybala oder auch der Paredes, ich meine, kann man drüber streiten, ob das zu viel ist oder aber die brennen einfach für den Verein, das merkt man auch, und das macht Spaß, das will man sehen.
Ja, kann ich so echt tatsächlich voll nachvollziehen und unterschreiben. Bringt mich ein bisschen noch zu meiner zweiten Frage, die ich hatte. Was will man sehen? Du hast gesagt, die Entwicklung ist toll und du freust dich auf die Zukunft. Was willst du aber sozusagen, damit du am Ende der Saison bist, zufrieden bist? Was willst du da sehen? Also was denkst du, wo kannst du noch hingehen? Muss irgendwo Silberware her, sei es international oder in der Copa und Champions League nächste Saison spielen? Ist das realistisch? Wie würde dein Wunsch und dein vielleicht realistisches Szenario aussehen?
Ja, Wunsch wäre natürlich, ich sag mal, Champions League wäre natürlich top. Ja, oder Traum wäre natürlich Europa League. Ja, also das ist ja, aber das sind halt so viele gute Mannschaften noch dabei, ne, gerade jetzt. Aber aktuell Platz 1, auch wirklich die Spiele gegen Ajax und gegen Porto, die waren auch wirklich top. Also das waren wirklich richtige tolle Spiele. Ja, also wenn ich mir es wünschen könnte, natürlich entweder die Copa gewinnen oder in der Europa League was reißen und natürlich einen Champions League Platz. Ne? Also ich glaube, enttäuschend wäre, wenn man noch irgendwie aus dem internationalen Geschäft rausrutscht. Aktuell sieht's ganz gut aus, aber ja, Juve schiebt von hinten auf jeden Fall noch, denke ich, die werden auch in der Winterpause noch was machen. Bologna ist wieder richtig gut in Tritt, die haben richtig Bock. Und Milan kommt auch noch von hinten, da wird schon schwierig, da durchzukommen, aber wie gesagt, also ich glaube, das A und O wäre Champions League, um auch die Leute, die dieses Jahr für Aufsehen gesorgt haben, da zu halten und vielleicht den einen oder anderen Namhaften noch dazu zu holen. Und da wäre ich, glaube ich, schon ganz zufrieden.
Das klingt doch gut. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum hat sich der Christian vorhin noch durch Spieler der 90er Jahre bei Lazio geklickt? Deswegen. La Squadra Eterna. Ja, es ist mal wieder Zeit für eine kleine Retro-Reise, wobei ich weiß gar nicht so, wie viel Retro dabei ist, aber ich denke schon, ein bisschen Retro wird auch mit dabei sein. Retro gibt's auch, wenn ihr die Top 11 von Marius und mir haben wollt. Marius, hast du inzwischen rausgefunden, das war wirklich in Folge 2, oder?
Ich glaube, ja.
Am Anfang. Mit Sascha Staat, ganz liebe Grüße an den Kollegen, der hauptsächlich ja über Borussia Dortmund berichtet und auch glühender Laziali ist. Ja, da gab's eine Top 11 von uns, aber heute darf Christian die uns präsentieren. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt bei der Hausaufgabe.
Ja, ich habe mich da heute mal in meinen Pausen mal nochmal durchgeklickt. Das ist erstaunlich, wenn man da so zurückschaut, also das, wer da alles schon, was da an Leuten gespielt hat, das ist schon krass. Ne? Also mich hat ja wirklich die letzten 5 Jahre eigentlich so mehr beeinflusst und so eine gewisse Phase in den 90er Jahre. Ja, aber wollen wir gleich reingehen, oder?
Ja, sag uns mal, wer dein Tormann ist.
Ja, da habe ich so, ich habe 3 Namen. Ich habe einmal Marchigiani, damals als, so die Retro-Vibes. So, an den kann ich mich erinnern.
Das war Meistertorhüter, oder?
Ja, glaub ich. Genau. Ja. Ja, würde ich auch so sehen. Ich habe mich heute mal durchgeklickt. Der war mir auf jeden Fall auch aus meinem Panini-Sticker-Album irgendwie von früher noch ein Begriff. Ja, und dann auf jeden Fall Strakosha, muss ich sagen. Der hat saß eine ganze Zeit lang auf der Bank und irgendwann kam dann diese Verletzung vom ersten Torhüter. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und dann ist er reingekommen und hat sich da richtig reingespielt und auch über viele Jahre richtig gut performt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, den würde ich jetzt auf meine Nummer 1 und Provedel ist natürlich durch sein Kopfballtor gegen Atletico letztes Jahr. Ein absoluter Hero. Ja. Das nimmst du, also das ist so ein Moment gewesen, vergisst du nie. Also bin ich in meinem Wohnzimmer rumgerannt und habe mich gefreut, wie der da vorgeht und macht das Ding rein. Ja, absolut, also das wären so die drei, die ich mitnehmen würde, und wird aber Strakosha auf meine Eins setzen.
Okay, ja, spannend. In welchem System läufst du denn eigentlich auf?
Ich habe 4-4-3.
4-4-3, okay.
Ja.
Dann wer spielt
4-4-3, das ist aber einer zu viel.
Ja, stimmt. Ja, nee, so. ich meine ja 3-4-3.
3-4-3. Mario ist noch
gut aufgepasst. Ja.
Dreierkette, ja.
Ja, Dreierkette habe ich Stefan Radu, Alessandro Nesta und Sinisa Mihajlovic.
Mm. Oh, ja. Kannst du machen so. Kannst du so machen, ey. Oh ja.
Also Mihajlovic, dahin, ne, haben wir alle in Erinnerung, also Top-Fußballer gewesen auch.
Ja.
Ja.
Ja. Und im Mittelfeld?
Mittelfeld habe ich Pavel Nedved. Auf jeden Fall. Stimmt.
Ja,
das hat man sofort das Bild mit dem viel zu großen Trikot vor Augen. Dann auf jeden Fall Milinkovic-Savic, Luis Alberto. Mhm. Und ich habe dann noch unkonventionell, ich wollte erst Juan Varon nehmen, aber ich habe dann Vecino genommen, weil ich den richtig geil finde als Spieler. So, der sehe den auch immer gern für Uruguay spielen, wie der da performt und wie der körperlich ist und die Leute mitzieht. Ja, das wären so meine vier im Mittelfeld.
Also als Parma-Fan muss ich natürlich sagen, Sakrileg, Veron nicht aufzustellen, aber ich kann dein Argument verstehen.
Ja, gut. Ja, toller Fußballer gewesen, auf jeden Fall. Ja, und im Sturm habe ich auf jeden Fall Ciro Immobile. Ich glaube,
ja,
kommt man nicht dran vorbei. Ne? Dann habe ich Miroslav Klose. Ich glaube, viele, die so in Deutschland nach Italien geschaut haben, oder die werden Klose mit Lazio in Verbindung bringen, hat es ja auch immer wieder in Interviews beteuert und hat ja auch richtig gut performt, obwohl die ja in den Jahren gar nicht so gut standen in der Tabelle, aber auf jeden Fall
den muss ich noch. Das ein oder andere Derby hat er ja auch für Lazio gewonnen, glaube ich. Ne?
Ja. Ja.
Ja.
Genau. Und dann habe ich noch Marcelo Salas.
Geil.
Oh.
Den habe ich reingenommen. Da habe ich noch eine Geschichte. Das war nämlich mein zweites Trikot.
Hast du
Lazio habe ich noch. Habe ich noch.
Sehr gut.
Habe ich noch. Das hatte ich nämlich auch in meiner Schulsportabschlussprüfung Fußball. Hatte ich das an und habe da drei Tore gemacht. Deswegen ist das so ein bisschen legendäres Trikot. Deswegen an den erinnere ich mich auch immer gern. Das war so die Zeit irgendwie FIFA, wo das gerade so losging. Und Legende irgendwie für mich. Und ja, auf der Ersatzbank dann noch Kalle Riedle.
Natürlich.
Ja, natürlich.
Von wem trainiert? Von wem trainiert?
Oh, ja, das ist natürlich jetzt Inzaghi auf jeden Fall.
Ja.
Simone Inzaghi. Ja. Also sieht man auch jetzt, wo der angefangen hat, wo der dann kam. Ich denke auch im Nachgang hätte er eine gute Chance gehabt, wenn die Corona-Pause nicht gekommen wäre, den Titel zu holen. Da gab's ja den, wenn ihr euch erinnern könnt, da gab's ja den Break dann und dann sind sie irgendwie in sich zusammengefallen. Aber sieht man jetzt bei Inter, was der für eine tolle Arbeit macht, und der lebt's ja auch. Geiler Typ auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, Sarri habe ich auch sehr intensiv taktisch verfolgt, da wo ich vorher eigentlich gar nicht so der Taktikfuchs war, aber das ist schon beeindruckend, wie der das da so in seine Mannschaften reinbringt, wie der das spielen lassen will, habe ich vorher noch nie so gesehen. Das ist natürlich auch sehr interessant gewesen.
Just in dem Moment, wo du über Inzaghi gesprochen hast, hat im Übrigen gerade Inter das 1:0 gemacht. Okay. Im Finale der Supercoppa.
Lautaro.
Wir haben vor ein paar Wochen gesagt, was passiert, wenn der wieder anfängt zu treffen.
Stimmt.
Ja. Sehr schöne Squadra, mein lieber Christian.
Absolut.
Kann man wenig gegen sagen. La Squadra Eterna. Ja, und das bringt uns auch dazu, den Servicegedanken nochmal hochleben zu lassen, weil wir über die Supercoppa gerade gesprochen haben. Da sind ja dadurch jetzt auch einige Spiele ausgefallen. Da müsst ihr eben übrigens im Tippspiel aufpassen, dass ihr euch die nicht durchrutschen. Die finden dann am 14. und 15. Januar statt. Das ist einmal Como gegen Milan, Atalanta Juve und Inter Bologna. Eines dieser Spiele, ich verrate jetzt noch nicht welches, werde ich als Kommentator begleiten dürfen. Ja. So sieht es nämlich aus. Und das nächste Wochenende eröffnet dann tatsächlich Lazio. Freitagabend zu Hause gegen, da kommt, taucht schon wieder Como auf. Was ist dein Tipp, Christian?
Oh, ja, schwierig. Mit wenig Personal. Ich hoffe mal 2-1.
Okay. Außerdem haben wir Turiner Derby im Grande Torino. Ist Juve zu Gast. Und ehrlicherweise, an der Stelle nochmal ein Take zu Juve, so wie die dann das Spiel da abgegeben haben, also ihr Supercoppa geschenkt hin oder her, aber ich glaube, das waren jetzt irgendwie, ich habe die Gazetten nicht mehr verfolgt, aber nicht optimal gelaufen, glaube ich, für Motta. Da ist jetzt auf diesem Derby nochmal ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel, als es eh schon wäre. Und dann sollte man, glaube ich, am Sonntagabend auf keinen Fall Bologna gegen Roma verpassen. Gibt es außer Lazio ein Spiel, das du dir noch rausgepickt hast? Was wirst du am Wochenende machen? Oder bist on Tour?
Nee, nächstes Wochenende ist tatsächlich mal frei. Ja, ich glaube, Bologna-Roma ist auf jeden Fall spannend, weil Bologna, die letzten Wochen habe ich immer mal reingeschaut, also es macht schon wieder Spaß, denen zuzuschauen. Ne? Die haben sich ein bisschen gebraucht, bis der Abgang von Zirkzee da kompensiert worden ist. Aber ich glaube, das wird spannend da, ne? Ob die Roma das jetzt bestätigen kann, diese ganzen Emotionen da auch wieder in den Liga-Alltag reinzunehmen. Ja, und da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen.
Okay, sehr schön. Auch wirklich überragend, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Ich finde, da waren richtig, richtig viele tollen Dinge dabei und auch spannende Sachen, so für mich jetzt
auf jeden
zu hören,
Fall.
Wie es du gesehen hast, aus Fansicht und trotzdem, wie ich finde, auch mit der nötigen Seriosität und wir haben ja auch sonst noch sehr viel, sagen wir mal, subjektivere Gäste und also und ich muss sagen, die Christians sind on point und sehr nachhaltig, was du zu erzählen gehabt hast. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Große Ehre, hier dabei sein zu dürfen. Das freut mich sehr.
Und dann kann ich noch ein kleines Versprechen an die Community von meiner Seite ausmachen. Und zwar war die letzten Wochen, muss man schon immer sagen, das Calcio-Herz hat ein wenig geblutet, weil ich schon viel auch beim Football unterwegs war und das eine oder andere Wochenende ist auch Bundesliga-bedingt an mir ein wenig vorbeigegangen, ohne dass ich viel italienischen Fußball geguckt habe. Ich kann euch sagen, der Januar, da werde ich das eine oder andere Spiel nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Serie A kommentieren und dann wird das, dann hagelt es hier die Takes von mir. Und schieße ich euch um die Ohren, wie noch was, das wollte ich
dann
sagen.
Dann kann ich mich ja im Januar zurücklehnen, das ist schön.
Ja, Marius hat mich jetzt getragen, jetzt bin ich mal wieder dran. Sehr gut. Das soll es dann auch gewesen sein für diese Woche. Eine ausführliche Folge mit ganz viel Lazio. Nächste Woche dann auch wieder mehr zu den anderen Teams, aber ich finde, das war es einfach mal angebracht und hat sich sehr, sehr gelohnt. Christian, nochmal vielen lieben Dank.
Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank.
Kommt ihr gut durch die Woche. Marius, bis dann. Tschüss an alle.
Ciao, macht es gut.
Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo.